Wir sind in Lukas Kapitel 5 heute Morgen. Ihr könnt das aufschlagen und lasst einen Finger in Lukas 5 und schlagt dann Jesaja Kapitel 1 auf. Wir wollen mit einem Vers in Jesaja beginnen heute Morgen. Jesaja 1, Vers 18. Spricht der Herr zu seinem Volk und er sagt, kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Lasst uns mal hier eine Debatte haben, sozusagen, miteinander. Kommt und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn du sündigst und jemand sagt zu dir, hey komm, setz dich mal hin, lass uns mal über deine Sünde reden, wie fühlst du dich dabei? Sag mal, du hast geklaut, du wirst ertappt im Laden und der Ladenbesitzer sagt, setz dich mal hin, lass uns mal drüber reden, über das, was du getan hast. Oder du hast gelogen und wirst dabei ertappt. Wie geht's dir dabei? Ich denke oft, die erste Reaktion ist so eine Abwehrhaltung, ne? Dass wir versuchen, es zu verleugnen oder zu verstecken oder uns auszureden. Klassische Beispiel Bill Clinton, ne? Als er gefragt wurde, ob er mal gekifft hat, hat er gesagt nein und dann wurde er überführt, dass er es doch getan hat und hat gesagt, aber ich habe es nicht eingeatmet. Und ich habe gelesen von zwei Dieben in Illinois in Amerika, es ist wirklich passiert, die haben einen Christbaum geklaut. Und als sie dann erwischt wurden, dabei haben sie gesagt, na, wir wollten nur wissen, wie lange man braucht, um einen Weihnachtsbaum einmal ums Gebäude zu tragen. Also dumme Ausreden, aber oftmals, wenn wir konfrontiert werden mit unserer Sünde, ist das unsere Reaktion. Versuchen dem auszuweichen, weil wir fürchten uns vor der Ablehnung oder der Strafe, die wir verdient haben. Und hier in Jesaja 1 spricht Gott zu seinem Volk und sagt, hey, lasst uns miteinander rechten. Gott sagt zu dir, setz dich mal hin, mein Sohn, meine Tochter, lass uns mal miteinander rechten. Lass uns mal miteinander reden über deine Sünden. Und viele Menschen fühlen sich unwohl dabei. Die laufen lieber davon, als ihren Schöpfer in die Augen zu sehen und mit ihrer Schuld konfrontiert zu werden. Und ich mag das hier, Gott sagt, lass uns miteinander rechten. Und dann sagt er, aber ich will euch reinigen. Ich will euch befreien von eurer Schuld. Wenn eure Schuld rot wie Karmesin ist, weiß wie Schnee, soll es werden. Das ist unser Gott. Sag, lass uns reden über deine Schuld. Aber sein Herz ist es, dass er uns Vergebung anbietet. Er sagt, ich will dich reinmachen. Ich will dich befreien davon. Das ist das Herz Gottes. Und dieses Herz Gottes sehen wir in Jesus. Heute Morgen in Lukas Kapitel 5, wir lesen ab Vers 12. Da heißt es, und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Aussatz war eine furchtbare Krankheit. Lepra, das war das AIDS von heute. Unheilbar. Wenn du es bekommen hast, bist du gestorben. Sei denn, es ist ein Wunder passiert. Es gibt außer diesem Typen hier im Evangelium eigentlich nur zwei Menschen in der ganzen Bibel, die geheilt wurden von Lepra. Der eine war Miriam und der zweite war Naaman, der Heeroberste von Aram. Und die wurden alle durch ein Wunder geheilt. Es war unheilbar, abgesehen vom Herrn. Es war eine furchtbare Krankheit. Lepra hat erstmal so unsichtbar begonnen. unter der Haut und kribbeln. Und dann sind so kleine rote Punkte aufgetreten. Die sind dann weiß geworden, haben sich über den ganzen Körper verbreitet. Und was passiert bei dieser Krankheit ist eigentlich, dass die Nervenenden zerstört werden. Das heißt, dieser Mensch wird gefühllos. Der fühlt keinen Schmerz mehr, der hat kein Gefühl mehr. Und so verstümmeln sich diese Leute. Die brechen sich ein Bein zum Beispiel und spüren das nicht. Und das infiziert sich dann und fängt an zu verfaulen, fängt an zu eitern, fällt ab. Ich habe gehört, die Leprakranken haben sich teilweise die Hände und die Füße eingebunden, damit die Ratten ihnen nachts nicht irgendwie die Zehen abnagen oder an den Fingerspitzen. Die haben das nicht gespürt. Wenn die eine heiße Pfanne angefasst haben, haben das nicht gespürt, haben sich die Hände verbrannt. Und dann wurde das infiziert natürlich, fing an zu faulen, Gliedmaßen sind verstümmelt worden, abgefallen. Oft haben die Leute ihre Zähne verloren, vielleicht kennt ihr Bilder, oder die Nase vielleicht sogar, verfault die Augen. Und dann ist dieser Leberkranke an irgendeiner Infektion gestorben normalerweise. Ein furchtbarer Anblick von diesem Menschen, der hier zu Jesus kommt. Er ist verstümmelt, er ist furchtbar entstellt, humpelt hier zu ihm, hat gestunken, wird berichtet, dass man die Meter weit riechen konnte, diese Menschen. Leprakranker war ein lebendiger Toter. War so gut wie tot eigentlich. Und der Dr. Lukas berichtet uns hier, dieser Mensch, der zu Jesus kam, er war voller Aussatz. Er war in einem späten Stadium dieser Krankheit, im Endstadium, furchtbar entstellt, ausgesehen wie eine Mumie, vielleicht wie so ein Ork im Herr der Ringe-Film. Furchtbar entstellter Mensch, furchtbarer Anblick. Und du müsst auch wissen, über das hinaus, dieses körperliche Leid haben die Rabbis damals gelehrt, dass du deswegen Lepra hast, weil du irgendeine furchtbare Sünde begangen hast in deinem Leben. Und Gott straft dich dafür. Du bist ein Verfluchter von Gott. Und von einem Rabbi wird berichtet, dass er sagt, hey, werft Steine auf diese Leprakranken. Das sind Verfluchte von Gott. Also nicht nur, dass dieser Mensch verstümmelt war und körperlich furchtbar entstellt war, dieses Leid. Die Menschen haben noch gesagt, hey, das ist deswegen, weil Gott zornig ist auf dich. Und dann wisst ihr natürlich, Lepra war auch ansteckend. Und deswegen wurden diese Aussätzigen ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Von ihrer Familie, von ihrer Gemeinde sozusagen, von der geistlichen Gemeinschaft, vom Tempel. Die mussten in Quarantäne leben, in Lepra-Kolonien. Und wenn die irgendwie in die Nähe von Menschen gekommen sind, mussten die laut schreien, unrein, unrein, damit die Menschen gewarnt wurden. Und Gottes Wort sagt uns im Alten Testament, wenn irgendjemand in Berührung gekommen ist mit diesem Leprakranken, dann ist auch diese Person unrein geworden und durfte eine Zeit lang nicht in die Gemeinschaft kommen, bis klar war, dass der sich nicht angesteckt hat. Also wir haben hier einen kranken Menschen, wir haben hier einen sterbenden Menschen, wir haben hier auch einen einsamen Menschen. Alleingelassen von den Menschen. Und zumindest in dem Denken damals bestraft von Gott. Könnt ihr euch diese seelischen Schmerzen vorstellen von diesem Mann? Jedes Mal, wenn er eine Ehepaar auf der Straße gesehen hat, die vielleicht Hände halten. Wenn er einen Vater gesehen hat, der sein Kind in den Armen hält. Ah, es muss ihm wehgetan haben. Aussatz. Aussatz ist ein perfektes Bild für Sünde. Für das, was Sünde tut in unserem Leben. Ich finde es interessant, dass ein Aussätziger nicht geheilt wurde, sondern gereinigt wurde in der Bibel. Und wie Aussatz fängt Sünde im Verborgenen an. Ne? unter der Haut. Kann man nicht sehen. Fängt an in den Gedanken. Lust, Habgier, Eifersucht, Unversöhnlichkeit, Hass. Und viele nehmen diese Dinge nicht ernst. Denken, ah, ist kein Problem, ich kann ein bisschen spielen, ich kann diese Gedanken laufen lassen. Und dann kommen die ersten kleinen Ausbrüche davon. Von dieser Eifersucht oder von diesem Hass oder von dieser Lust, was immer es ist. Und vielleicht sagen wir, ist noch immer nicht wirklich ein Problem, jeder tut es, naja, und anfangs ist es schmerzlos, na, es macht ein bisschen Spaß, es befriedigt unsere Lust, aber dann es wächst und es breitet sich aus und es ist zerstörerisch und es ist tödlich auf lange Sicht. Habt ihr euch jemals gefragt, wie ein Mensch zum Ehebrecher wird oder wie ein Mensch zum Mörder wird? Ich glaube nicht, dass die Leute eines Morgens aufwachen und denken, ah, es wäre ein schöner Tag heute, jemanden umzubringen oder meinem Partner untreu zu werden. Nee, es ist ein Prozess normalerweise, der ganz langsam im Verborgenen beginnt und dann lässt du diese Gedanken spielen und dieser Hass wächst in deinem Herzen und dann kommen kleine Ausbrüche und du gehst damit nicht richtig um und dann irgendwann kommst du an den Punkt, wo es ganz krass wird und zerstörerisch wird. Und wie bei Aussatz verlierst du auch bei Sünde das Gefühl, die Sensibilität dafür. Erst einmal, als du gestohlen hast oder gelogen hast oder getratscht hast oder irgendein perverses Zeug im Internet angeguckt hast, hast dich überführt gefühlt. Aber dann, wenn du das ignorierst und es wieder tust, machst du ein bisschen weniger aus und dann tust du es immer weiter und immer weiter und Menschen kommen an den Punkt, wo es ihnen nichts mehr ausmacht, wo sie abgestumpft sind. Das ist die Tragödie von Menschen, die in Sünde leben. Alle anderen rundherum sehen das und sagen, hey Mann, das stinkt, es ist furchtbar, guck mal, wie es aussieht und die Leute sehen es selber nicht mehr. Die sind nicht mehr überführt, haben keine Sündenerkenntnis mehr. Das ist traurig. Sünde wie Aussatz ist auch ein Teil von dir. Du bist ein Sünder, wie du ein Aussätziger bist. Du kannst nicht sagen, ich bin 50% Sünder oder 25% Sünder. Nee, entweder du bist ein Sünder oder du bist kein Sünder. Entweder du bist ein Aussätziger oder du bist kein Aussätziger. Und was uns von Gott trennt, ist nicht unsere individuelle spezifische kleine Sünde, was uns von Gott trennt, ist, dass wir Sünder sind. Und Apostel Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dass er unsere Sünden vergibt. Sünde ist auch ansteckend, wie Aussatz. Na, Sünde breitet sich aus. Paulus spricht davon, na, es ist wie Sauerteig, den ganzen Teig versäuert. Deswegen sagt er, lasst Sünde nicht laufen in eurer Mitte, sondern geht damit um. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Konsequenz davon. Es verursacht Zerstörung, Verfaulen, es stinkt, es bringt dich um auf lange Sicht. Frucht davon ist immer Tod, Zerstörung. Verletzt dich selbst, andere Menschen, zerstört deine Beziehungen, deine Beziehung mit Gott, deine Beziehung mit den Mitmenschen. Sünde isoliert dich. Alles Parallelen. Und deswegen will Gott dich davor beschützen. Deswegen sagt Gott uns das, was er sagt in seinem Wort. So wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht irgendwie ein Gott, der ein Spaßverderber ist oder der uns willkürlich irgendwie einschränken will, wenn er sagt, tu das nicht oder leb so. Sondern es ist ein Gott, der weiß, wie wir heil leben können. Er ist unser Konstrukteur, das ist unsere Betriebsanleitung, das ist, wie wir heil und gut funktionieren. Und wenn Gott sagt, tu das nicht, lüg nicht oder kein Sex außerhalb der Ehe, kein Hass, keine Eifersucht, was immer es ist, ja, sagt Gott uns das, weil er uns lieb hat, weil er uns beschützen will, weil er das Beste für uns will. Das ist sein Herz, er will uns bewahren vor dieser Zerstörung und vor diesem Tod, den die Sünde in unser Leben bringt. Und wenn wir mit Sünde spielen in unserem Leben, ist es wirklich wie russisches Roulette. Aber Gott möchte es nicht. Und er ist ein Gott, der sagt, hey komm, lass uns richten miteinander. Lass uns umgehen mit diesen Dingen. Wenn deine Sünden sind rot wie Karmesin, weiß wie Schnee, sollen sie werden. Ich will umgehen damit. Hast du Sünden in deinem Leben, die dich quälen? Vielleicht sogar Dinge in der Vergangenheit, wo du wünschtest, Mann, ich wäre gern rein davon. Vielleicht solche Dinge wie Unzucht oder Ehebruch sogar. Dinge, die dir leid tun, wo du denkst, oh, ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen, ich wünschte, ich könnte rein werden davon. Mich quält der Gedanke jedes Mal, wenn ich dran denke. Bist du abgestumpft und leer? Fühlst du dich einsam? Vielleicht hat dein Partner deine Sünde sogar nicht ausgehalten, hat dich verlassen. Ist so zerstörerisch. Was können wir tun? Was können wir tun? Gott sagt, kommt, lass uns miteinander rechten. Lass uns umgehen mit dieser Sünde. Selbst wenn es rot ist wie Karmesin, es soll weiß werden wie Schnee. Wir Aussatz damals können wir Sünder uns nicht selbst heilen. Wir können nur durch ein Wunder geheilt werden oder gereinigt werden. Nur wenn wir zu Jesus kommen. Nur wenn wir uns von ihm anrühren lassen und von ihm reinmachen lassen. Und wenn wir das tun, wenn wir zu ihm kommen, dann ist es sein Herz. Lass uns miteinander rechten. Deine Sünden sollen weiß wie Schnee werden. Wir können Vergebung haben. Guckt, was Jesus tut mit diesem Aussätzigen. Müsst euch reinversetzen. Immer in den Evangelien, in diesen biblischen Begebenheiten, wir müssen uns reinversetzen. Stellt euch vor, was da passiert. In Matthäus in der Parallelstelle heißt es, zu dem Zeitpunkt war Jesus umgeben von vielen Menschen. Da war ein Gedränge, da war eine Volksmenge. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da plötzlich Schreie sind. Und die Menschen laufen in Panik auseinander. Und die Leute heben Steine auf und schreien, unrein, unrein, hau ab, du Abschaum. Hau ab, du verfluchter Gottes. Und dann kommt irgendwo zwischen diesen Menschenmengen, die da auseinanderlaufen, kommt diese arme, bemitleidenswerte Kreatur zu Jesus. Dieser entstellte, faulende, stinkende Mensch, der versucht wahrscheinlich hier das so gut wie möglich zu verbergen, aber funktioniert nicht wirklich. Und er ist verzweifelt. Er ist ein lebendiger Toter, im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist übrigens jeder Sünder, der Jesus nicht hat, ein lebendiger Toter. Und dieser Mann, er hat gehört von Jesus. Vielleicht dort in seiner aussätzigen Kolonie, hat gehört die Gerüchte, da ist dieser Rabbi, dieser Heiler, die Menschen kommen zu ihm und er macht sie heil. Und vielleicht ist ein kleiner Funke Hoffnung in seinem Herzen aufgekommen. Hat gesagt, oh Mann, wenn ich nur diesen Jesus begegnen könnte, wenn ich nur einmal zu ihm könnte, vielleicht könnte er auch was für mich tun. Und er sieht seine letzte Chance, seine einzige Chance, und er handelt hier gegen alle Vorschriften. Wahrscheinlich versucht es zu verbergen, so gut es geht. Und er kommt zu ihm durch diese Volksmengen hindurch. Und er kommt arm im Geiste, wie die Bibel uns sagt, dass wir arm im Geiste kommen müssen. Er kommt arm im Geiste. Er sagt, Jesus, wenn du mir nicht hilfst, dann kann mir keiner helfen. Ich habe nichts anzubieten. Ich kann mich nicht selber reinigen. Jesus, wenn du das nicht tust, dann bin ich ein toter Mann.
und ihm ist alles egal. Die Menschen um ihn herum sind ihm egal, was die denken. Er sieht nur Jesus. Er kommt zu ihm. Und wir sehen ja, wirft sich vor ihm nieder. Eine Geste der Demut, eine Geste der Anbetung. Und er fleht ihn an und sagt, Jesus, wenn du willst, oder Herr, sagt er, wenn du willst, kannst du mich reinigen. War ein Mann voller Glauben. Und er war verzweifelt vor Gott, mit leeren Händen. Hat sein Vertrauen allein auf Jesus gesetzt. Und das ist die Einstellung, die wir brauchen, wenn wir gerettet werden wollen. Wenn wir gereinigt werden wollen von Jesus. Nicht Selbstgerechtigkeit, sondern wirklich, ich erkläre mich geistlich bankrott vor ihm und sage, Jesus, ich kann mich nicht selber retten. Ich kann mich nicht selber reinigen von meiner Schuld. Wenn du das nicht für mich tust, dann bin ich ein verlorener Mensch. Dann werde ich nie Gemeinschaft mit Gott erfahren. Selig die Armen im Geiste. Ihnen gehört das Himmelreich. Und er wirft sich hier verzweifelt vor Jesus, wirft sich zu seinen Füßen, hat großen Glauben. Er glaubt, dass Jesus ihn reinigen kann. Ich glaube nicht, dass er zweifelt an Jesu Fähigkeit. Er sagt, Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Aber er ist sich nicht ganz sicher, ob Jesus gewillt ist. Warum? Ich glaube, weil seit Ausbruch seiner Krankheit, vielleicht vor 10, 20 Jahren, wer weiß, seit Ausbruch seiner Krankheit hat er immer nur gehört, du bist verflucht, du bist geschlagen von Gott. Gott richtet dich wegen irgendeiner furchtbaren Sünde in deinem Leben. Und er war sich nicht wirklich sicher, glaube ich, ob Jesus was mit ihm zu tun haben wollte. Und das ist natürlich eine Lieblingstaktik des Teufels, glaube ich, um Menschen von Jesus fernzuhalten. Diese Verdammnis. Ja, Jesus liebt die Menschen, er hilft Sündern, aber du bist zu weit gegangen. Das, was du getan hast, das war zu schlimm. Du bist zu pervers, du bist zu rebellisch, bist zu faul, was immer. Und du wusstest es besser und du hast es trotzdem getan. Glaubst du, dass Gott mit dir noch was zu tun haben will? Deine Sünde stinkt zum Himmel. Du bist zu weit gegangen. Ja, Jesus will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das ist eine Lüge. Die Bibel sagt uns, dass Jesus ein Freund der Sünder ist. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er hat gesagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, nicht um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Gott ist gnädig und barmherzig. Und wenn wir Hilfe brauchen, heißt es im Hebräer 4, da können wir mit Freimut, mit Zuversicht vor seinen Thron der Gnade kommen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Eben genau dann, wenn wir es brauchen. Wenn du missgebaut hast und du weißt es und du willst Buße tun, und wenn du diese verdammten Stimmen hörst, dann hör da nicht drauf. Lass dich nicht abhalten. Alles in der Welt, lass dich nicht von Jesus abhalten, sondern lauf zu ihm. Mit Zuversicht, mit Freimut und du wirst Gnade und Barmherzigkeit und Hilfe finden. Leute, wir werden nie rein werden. Wir werden nie fähig sein, unser Leben in Ordnung zu bringen, wenn Jesus uns nicht berührt. Das kann nur er tun. Und ich mag Jesus, seht Jesus hier in dieser Situation. Ich glaube, wenn du das mit offenem Herzen liest hier, dann kannst du nicht anders als Jesus liebhaben und ihn anbeten. Schaut hier Jesus an, ist so anders als dieses gesetzliche, zornige Bild, dieses Bild von dem richtenden Gott, das die gesetzlichen Juden hatten. Und ich weiß nicht wirklich warum, aber Gott liebt uns Menschen. Gott liebt uns Menschen leidenschaftlich. Er ist verliebt in uns und er hat alles getan, damit er uns nicht richten muss. Damit er uns heilen kann. Und ja, Gott hasst Sünde und er wird Sünde richten, aber er liebt den Sünder. Und er hat alles getan, dass er es nicht tun muss. Und die einzigen Menschen, die nicht gereinigt werden oder nicht geheilt werden, sind die, die nicht zu ihm kommen. Wir sehen es schon im Alten Testament. Erinnert euch an die Stelle, wo Mose zu Gott sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, Mose, ich schätze dein Herz, aber das kannst du nicht wirklich ertragen. Aber was ich tun werde, ich werde an dir vorübergehen und ich werde meinen Namen, meinen Charakter vor dir ausrufen. Und er hat es getan und er hat gesagt, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, das ist unser Gott. Wenn wir Jesus hier sehen, sehen wir Gott. Jesus hat gesagt, wer den Vater gesehen hat, oder wer mich gesehen hat, umgekehrt, er hat den Vater gesehen. Ich und der Vater, wir sind eins. Hebräer 1 heißt es, dass Jesus der Abglanz ist von Gottes Wesen. Schaut euch Jesus an, so ist unser Gott. Das ist Gottes Herz für dich und ich liebe Jesu Herz hier. Dieser Aussätzige kam zu Jesus, fiel auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Markus Evangelium heißt es zusätzlich, dass Jesus innerlich bewegt war, bevor er diese Worte zu dem Aussätzigen gesprochen hat. Er war innerlich bewegt. Jesus liebte diesen Menschen, diesen stinkenden, verfaulenden Menschen. Sein Herz war gebrochen, er hatte tiefes Mitleid für ihn. Habt ihr das gewusst, der kürzeste Satz der Bibel ist, Jesus weinte, dort am Grab von Lazarus. Das ist unser Gott. Jesus weinte, er war erschüttert in seinem Geist, er war ergrimmt, glaube ich, in seinem Geist. Dieses menschliche Leid, das hat ihn nicht kalt gelassen. Oh Mann, wie tief sind die Menschen gefallen. Diese Menschen, die geschaffen wurden von Gott für Beziehung mit sich selbst und die völlig rein und heilig erschaffen wurden und vollkommene Gemeinschaft mit Gott hatten. Das war Gottes Absicht. Und es hätte immer so bleiben sollen, wenn es nach ihm gegangen wäre. Aber weil er eine Liebesbeziehung mit uns Menschen wollte, musst du uns einen freien Willen geben, weil Liebe braucht eine Willensentscheidung. Und die Menschen sind stolz geworden. Menschen haben gegen Gott rebelliert und das hat Sünde in die Welt gebracht und Tod, Krankheit, all dieses Leid. Oh Mann, wie tief sind die Menschen gefallen. Und es tat Jesus weh in seinem Herzen. Hat ihn nicht kalt gelassen, er war berührt. Ich denke, dieses Gefühl können vielleicht nur Eltern verstehen, deren Kinder auf dem Holzweg sind, vielleicht in Sünde verstrickt, sich kaputt machen, vielleicht drogensüchtig sind oder AIDS-krank sind, am Dahinsiechen. Aber so diese tiefe Erschütterung, diese tiefe Barmherzigkeit, diese Liebe im Herzen, die Jesus hat für diesen Menschen. Und das ist auch seine Liebe für dich. Das ist seine Liebe für die Sünder. Jesus war innerlich bewegt. Und er streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Oh Mann. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Mann sich gefühlt hat, als Jesus ihn angerührt hat? Seit Ausbruch seiner Krankheit, wahrscheinlich jahrzehntelang, hat niemand ihn angerührt, ist niemand überhaupt in seine Nähe gekommen. Menschen haben ihn ausgestoßen. Wenn er verheiratet war, zuvor hat seine Frau sich wahrscheinlich scheiden lassen von ihm. Ich meine, der Typ, der war so gut wie tot. Der war unrein, seine Kinder. Niemand konnte an ihn ran, niemand hat ihn berührt. Niemand wollte was mit ihm zu tun haben. Im Gegenteil, die Menschen haben Steine aufgehoben und auf ihn geworfen. Und nur wenn der in ihre Nähe gekommen ist, haben die Panik bekommen und Angst und haben ihn gemieden als unrein. Aber hier haben wir jetzt Jesus, den reinsten und heiligsten Menschen, der je gelebt hat. Und er streckt sich aus nach ihm und er rührt ihn an. Könnt ihr das nachempfinden, was dieser Mensch gefühlt hat? Jesus sah sein tiefstes Bedürfnis. Sein Bedürfnis nach Liebe, nach menschlicher Wärme. Und Jesus hätte ein Wort sprechen können und er wäre geheilt gewesen. Aber Jesus sah dieses tiefe Bedürfnis und er rührte ihn an. Und er sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Das ist unser Gott. Jesus ist unser Retter, Jesus ist unser Heiland. Er will uns heil machen, er will das wiederherstellen, was in unserem Leben zerstört ist, durch diesen Aussatz der Sünde. Und es heißt hier, sogleich wich der Aussatz von ihm. Ich persönlich glaube, dass da die Finger wieder gewachsen sind. Klack, 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 klack. Und die Zehen wieder. Klack, 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 klack. Und die Nase und wow, dieser ganze Mensch hat sich verändert. Wow. Aber ich glaube auch, was hier passiert ist, das geht weit über körperliche Heilung hinaus. Ich glaube, hier wurde ein Mensch heil im wahrsten Sinn des Wortes. Heil durch die Liebe Jesu, heil durch seine Berührung, seine Seele. Diese verletzten Gefühle, diese Einsamkeit, diese Bitterkeit in seinem Herzen. All das wurde geheilt, als Jesus ihn anrührte. Wo brauchst du Berührung von Jesus in deinem Leben? Wo brauchst du Heilung in deinem Leben? Ich glaube, wir können nicht durch diese gefallene Welt gehen und völlig heil bleiben. Oder jeder von uns trägt Wunden und Verletzungen mit sich. Dinge, die uns leid tun. Gibt es eine Sünde, die dich belastet? Unzucht, vielleicht ist es Ehebruch, vielleicht ist es auch nur Lüge oder Neid. Hass in deinem Herzen. Es gibt viele Menschen, die über diese Dinge nicht hinwegkommen. Sünden in der Vergangenheit, die kaputt gehen dran. Verletzungen, die du Menschen zugefügt hast. So Bitterkeit in deinem Herzen. Vielleicht ist es deine Ehe oder irgendeine andere Beziehung, wo du Heilung brauchst, wenn du ganz ehrlich bist vor Gott. Und ich glaube, Jesus will heilen. Er will reinigen. Heute, morgen, hier und jetzt. Er hat sich nicht verändert. Er ist dasselbe heute wie damals. Wirst du wie dieser Mensch, wie dieser Mann damals demütig zu Jesus kommen und ihm diese Dinge bringen, dich von ihm berühren lassen, dich lieben lassen, dich heilen lassen von ihm heute Morgen? Jesus liebt dich genauso wie diesen Aussätzigen und er will dich heil machen. So oft suchen die Menschen Heilung ihrer Seele und ihrer Beziehungen an der falschen Stelle. Versuchen Menschen zu manipulieren aus ihrer Verletztheit und Bitterkeit heraus und machen alles nur schlimmer. Hey, lauf zu Jesus. Jesus ist der Heiland. Er will Sünde vergeben. Er sagt, komm, lass uns miteinander rechten. Was ich tun will, ich will deine Sünde reinmachen, weiß wie Schnee. Ich will diese Last abnehmen. Nur er kann dein tiefstes Bedürfnis stillen. Nur er kann dich so lieben, dass du wirklich heil willst. Also lauf zu ihm. Und nimm deine Frau und deine Kinder, deinen Bruder, deine Schwester an der Hand, wenn ihr da Heilung braucht in eurer Beziehung und kommt gemeinsam zu Jesus. Und er will diese entstellten Beziehungen heilen. Das ist sein Herz. Das ist ein Vers, der für uns ist heute Morgen. Jesus sagt, ich will. Ich will. Und denkt auch daran, dass wir Jesu Leib sind. Heute in dieser Welt. Wir sind seine Hände und seine Münder, seine Füße. Und er will seinen heilenden Dienst durch dich tun heute. Er will Menschen berühren durch dich. Kennst du irgendjemanden, der eine liebevolle Berührung braucht? Eine stützende, helfende Hand, ein ermutigendes Wort? Liebe ist praktisch. Jesus streckt sich aus. Rühr den an. Wirst du deine Hand ausstrecken, um Heil zu bringen einem anderen Menschen? Wirst du deinen Mund auftun, um diese heilende, befreiende Botschaft weiterzusagen? Wirst du Menschen bei der Hand nehmen und zu Jesus führen? Oder vielleicht eine andere Frage: Gibt es Menschen, die unrein sind für dich? Menschen, die dich so verletzt haben? Oder, keine Ahnung, manchmal ist es Rassismus oder irgendwas, was an Menschen ist, wo wir sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist unrein für mich. Vielleicht hat er dich verletzt. Oder vielleicht hat er nur irgendwas an sich, was dir nicht gefällt. Wirst du das Telefon abheben? Nee. Wirst du deine Hand ausstrecken, dich zu versöhnen? Wirst du deinen Mund auftun, um Vergebung zu bitten? Lass uns die letzten Verse lesen. Und er, Jesus, gebot ihm, es niemandem zu sagen, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Das ist, wie du ein Zeugnis sein sollst. Das Zeugnis für die Priester. Er schickt ihn nach Jerusalem, in den Tempel. Vielleicht zu Hannas und Kaiaphas. Jesus hat sich ausgestreckt nach diesen religiösen Leitern. Und er schickt hier einen Aussätzigen, einen gereinigten Aussätzigen zu ihnen. Ist interessant, im 3. Mose, Kapitel 13 und 14, haben wir zwei super lange Kapitel, wo es nur um Aussatz geht und was getan werden muss mit einem gereinigten Aussätzigen. Was ich interessant dran finde, ist, dass in der ganzen Geschichte Israels, seitdem das Gesetz gegeben wurde, kein Mensch gereinigt wurde von Aussatz. Wir haben Miriam, das war bevor das Gesetz gegeben wurde. Wir haben Naaman, der war ein Heide. Aber niemanden in Israel. Vielleicht kann man das Handy ausmachen. Seit das Gesetz gegeben wurde über den Aussatz, wurde niemand gereinigt. Ich glaube, diese zwei Kapitel sind für diesen Zeitpunkt geschrieben, für diesen Tag. Und dieser gereinigte Aussätzige kommt zu den Priestern und ich kann mir vorstellen, die kratzen sich erstmal am Kopf und fragen einander, was soll man machen mit ihm? Aber ich glaube, hier irgendwo im 3. Mose gibt es zwei Kapitel. Lass uns mal schnell nachlesen, was wir tun sollen. Das war ein Zeugnis. Hey, wenn Aussätzige rein gemacht werden, dann ist der Messias da. Dann ist der Retter da. Weil das passiert nur durch Gott. Nur durch ein Wunder. Und ich glaube, die mussten vielleicht erstmal nachlesen im Gesetz, was sie tun sollten. Und es ist sehr spannend, wenn ihr nachlest im 3. Mose 14. Da gibt es ganz detaillierte Anweisungen, was sie tun mussten. Und ich glaube, dass wir da wunderbare Bilder haben für das, was Jesus für uns getan hat. Für sein Werk am Kreuz, mit dem er uns heil gemacht hat. Es heißt dort, dass sie zwei lebende, reine Vögel nehmen sollten und dazu Zedernholz und Karmesin und Ysop. Holz erinnert uns an das Kreuz. Karmesin oder Purpur ist ein Bild für Blut, Blutrot. Und Ysop, das war ein kleiner Busch. Erinnert ihr euch, dass ihr am Passafest mit diesen Ysop-Zweigen das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen haben? Und im Psalm 51, diesen Bußpsalm von David, da haben wir ein Bild eigentlich von der Reinigung eines Aussätzigen. Da betet er David und sagt, entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Und es heißt in 3. Mose 14, dass sie einen Vogel über lebendigem Wasser in ein irdenes Gefäß hineinschlachten. Und dann musste der Priester den lebendigen Vogel nehmen und ihn und das Zedernholz, den Karmesin und den Ysop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet worden ist. Und es soll etwas auf den, also von dem Blut soll er etwas auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, 7-mal sprengen und ihn für rein erklären. Und den lebenden Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Interessant, na, wir haben ein irdenes Gefäß. Das erinnert mich daran, dass es im 2. Korinther 4 heißt, dass wir irdene Gefäße sind. Staub, zerbrechlich. Dieser Vogel wurde in ein irdenes Gefäß geschlachtet. Vielleicht ist es ein Bild für die Menschwerdung Jesu. Haben wir einen Vogel, ein himmlisches Wesen sozusagen, ein Himmelsbewohner in einem irdischen Gefäß. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist Mensch geworden und er ist gestorben, damit wir gereinigt werden können. Und dann wurde dieser Aussätzige 7-mal bespritzt mit diesem Blut. 7-mal. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er gesagt, es ist vollbracht. Der volle Preis ist bezahlt für die Vergebung der Sünden. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir völlig gereinigt von unserer Schuld. Im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus mit dem Blut, mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum hineingegangen ist, um ein für alle Mal Sühnung für unsere Schuld zu erwirken. Interessant, ne? Dieser lebendige Vogel, der wurde fliegen gelassen. Jesus ist nicht nur gestorben, wie dieser erste Vogel, sondern Jesus auch auferstanden und eingetreten in dieses himmlische Heiligtum. Ich glaube, wir haben hier ein Bild von Stellvertreterschaft. Einer muss sterben, damit der zweite mit dem Blut des ersten bedeckt werden kann und dass er frei gehen kann. Das ist ein Bild, was Gott den Menschen im ganzen Alten Testament eingebläut hat. Ein Unschuldiger nimmt den Platz des Schuldigen ein und stirbt stellvertretend für ihn, sodass der Schuldige Vergebung haben kann und frei sein kann und Gemeinschaft mit Gott erfahren kann. Das ist das Bild, was wir in allen Opfern im Alten Testament haben. Es ist eine Vorbereitung auf Jesus. Und dann, nachdem das passiert ist, haben die Priester diesen ehemaligen Aussätzigen geschoren. Alle Haare abgeschoren an seinem Körper. Und er musste sich waschen. Es war eine Art neuer Geburt. Ne? Ganz neues Leben. Das Alte hinter sich gelassen. Ein neues Leben. Jesus will dir neues Leben schenken. Und dann musste der 7 Tage außerhalb seines Zeltes wohnen. Und am 8. Tag wurde ein Lamm geopfert. Wieder ein Bild für Opfer, das Lamm Gottes. Siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, hat Johannes der Täufer über Jesus gesagt. Und dann haben sie auch was sehr Cooles gemacht. Dann haben sie von diesem Blut etwas an das Ohrläppchen, an das rechte Ohrläppchen, muss ich sagen, dieses Gereinigten getan und an seinen rechten Daumen und an seine rechte große Zehe. Er wurde von Kopf bis Fuß mit dem Blut des Lammes bedeckt, sozusagen. Wurde vergeben, gereinigt zu neuem Leben. Neues Leben. Das, was wir hören, das, was wir tun, das, wohin wir gehen. Neues Leben. Haben die übrigens auch bei den Priestern gemacht, als sie die Priester eingesetzt haben, haben sie dasselbe getan. Ich mag das. Dieser ehemalige Aussätzige wurde behandelt wie ein Priester. Ist nicht wunderbar? Ist nicht schön? Dieser Aussätzige wurde zu einem Priester gemacht, könnten wir sagen. Und dann haben sie dasselbe, was sie mit diesem Blut getan haben, auch nochmal mit Öl getan, mit Salböl. Rechte Ohrläppchen, rechter Daumen, rechte große Zehe. Öl spricht immer für den Heiligen Geist. Heiliger Geist ist der, der uns zurüstet, für Jesus zu leben. So, wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir gereinigte Aussätzige werden. Gereinigte Sünder. Gereinigt durch das stellvertretende Opfer, das Jesus für uns getan hat, das Lamm Gottes. Und er macht uns zu seinen heiligen Priestern. Und er rüstet uns zu für den Dienst, für ihn. Mann, wir sind so reich beschenkt, oder? Wir sind so gesegnet, dass Gott uns von Aussätzigen zu seinen Priestern macht. Wie wunderbar ist das? Lass uns noch die letzten zwei Verse lesen. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Gemeinschaft mit dem Vater hatte immer Priorität für Jesus. Vom Vater gekannt zu werden und Beziehung mit ihm zu haben, das war ihm wichtiger als berühmt zu sein vor den Menschen. Sollte auch uns so sein. Mann, wenn wir das wirklich begreifen, wenn uns das wirklich bewusst ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Dass wir Gott unseren Abba, unseren Papa nennen können. Mann, wie können wir nicht Gemeinschaft suchen mit ihm? Das ist so wunderbar, das ist so was unglaublich Großes. So ein Vorrecht, so ein Segen. Wir wollen heute zum Abschluss Abendmahl feiern. Wir haben es bewusst heute zum Schluss unseres Gottesdienstes aufgehoben. Und wir wollen Gelegenheit geben, zu reagieren auf das, was wir gehört haben heute Morgen. Na, Gottes Wort bringt nur Frucht in unserem Leben, wenn wir es umsetzen, wenn wir reagieren. Und wir haben eine Einladung von Jesus heute Morgen. Offene Arme, die uns einladen. Jesus ladet uns ein, es diesem Aussätzigen gleich zu tun und zu ihm zu kommen. Und er wartet. Und ich möchte sagen, lass dich von nichts abhalten, zu kommen. Und nichts kann dich abhalten, zu Jesus zu kommen, als dein eigener Stolz. Vielleicht bist du hier heute Morgen und es ist dir zum ersten Mal in deinem Leben bewusst geworden, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich meine, dein Gewissen bezeugt dir das. Vielleicht hast du zum ersten Mal verstanden, dass Jesus derjenige ist, der dir deine Schuld abnehmen kann, die dich trennt von dem heiligen Gott. Dann komm und nimm Jesu Erlösungswerk für dich persönlich an, während du Abendmahl feierst, dir das nochmal bildlich vor Augen haltest, eine bildliche Predigt von dem, was Jesus für dich getan hat. Und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Du kannst Jesus heute Morgen sagen, Jesus, ich stimme dir überein, ich bekenne dir. Das ist, was Bekennen bedeutet, ich stimme dir überein, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht perfekt bin. Ich brauche dich. Und ich glaube, Jesus, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Und ich möchte, dass es für mich gilt. Heute Morgen rühre mich an, Jesus. Mach mich rein. Ich strecke mich im Glauben nach dir aus. Komm in mein Leben und reinige mich. Und er wird dir ein neues Leben schenken. Die Bibel sagt uns, wenn wir das tun, dann werden wir von Neuem geboren. Ein neues Leben, ein geistliches Leben in Beziehung mit Gott. Und Jesus wird dir vergeben, deine ganze Lebensschuld, und wird dir einen neuen Anfang schenken. Vielleicht brauchst du Heilung in deiner Seele. Oder vielleicht körperliche Heilung, dann komm. Bring das zu Jesus. Lass uns füreinander beten, wer Gebet braucht. Vielleicht, dem wir Abendmahl gefeiert haben und jemand braucht Gebet, heb einfach die Hand. Sag, ja, ich als Zeichen, ich brauche Gebet. Und dann lasst uns für die Leute beten. Wir sind ein Leib, wir sind eine Familie. Lasst uns einander dienen, lasst uns Jesu Hände und Jesu Füße werden heute Morgen. Seine Münder. Dass wir einander ermutigen können und dienen können. Gibt es jemanden, mit dem du dich versöhnen musst? Jemanden, der unrein war für dich sozusagen, den du gemieden hast? Dann geh auf diese Person zu. und tue es in Liebe und in der Kraft des auferstandenen Jesus. Und als Letztes brauchst du Heilung für eine Beziehung. Dann möchte ich dich ermutigen, nimm diese andere Person bei der Hand und kommt gemeinsam zu Jesus. Könnt gemeinsam Abendmahl feiern. Wir haben heute Morgen ganz bewusst das Abendmahl hier vorne. Wir lassen es nicht durchgehen, wir teilen es nicht aus, sondern kommt nach vorne. Und wir können uns gerne durchmischen. Und wenn du dich versöhnen musst, vielleicht ist es dein Ehepartner, nimm ihn bei der Hand. Und sag, komm, lass uns gemeinsam Abendmahl feiern. Und ihr könnt euch Vergebung zusprechen, ihr könnt um Vergebung beten und ihr könnt gemeinsam an Jesus denken. Und euch heilen lassen, einen neuen Anfang machen. Lass uns das tun. Ich möchte gerne noch beten und dann lasst uns so Abendmahl feiern. Wie gesagt, wir werden jetzt noch eine Zeit haben. Markus wird ein paar Lieder spielen und ihr könnt nach vorne kommen, ihr könnt das Abendmahl holen. Und wenn ihr was Zwischenmenschliches vorher noch klären müsst, dann tut das, da ist Raum dafür. Und wer Gebet braucht, hebt die Hand und gebt ein Zeichen und lasst uns einander dienen heute Morgen. Okay? Äußerste Kreis ist Wein, die inneren Kreise sind Traubensaft für die, die Präferenzen haben. Jesus, wir strecken uns jetzt nach dir aus. Ich danke dir, dass du gestorben bist, dass du es möglich gemacht hast, dass wir gereinigt werden. Und Jesus, ich liebe dich. Ich danke dir für dein Herz. Du bist wunderbar. Ich danke dir, Jesus, dass du sagst, ich will. Sei gereinigt, wenn wir nur kommen. So bitte ich, Herr, dass du uns das jetzt bewusst machst durch den Heiligen Geist. Lebendig machst, was du für uns getan hast. Ich bitte dich, dass du Menschen ziehst. Dass du geistliche Klarheit schenkst. Herr, dass du uns Mut schenkst, unsere Menschenfurcht und unseren Stolz abzulegen, aufeinander zuzugehen, gemeinsam zu dir zu kommen. Danke, dass du da bist, Jesus. Wir strecken uns jetzt aus nach dir.